Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nachdem es die letzten beiden Male schon um die ersten Sakramente gegangen ist, nämlich zuerst die Sakramente der Initiation, Taufe, Firmung und Eucharistie, durch die man sozusagen zum Christen wird, durch die Taufe einmal, indem man überhaupt eintritt in die Nachfolge, die Firmung, die einen befähigt, den Glauben auch weiterzugeben, und die Eucharistie, dieses Leben als Christ sozusagen am Leben erhält, ständig erneuert. Haben wir uns dann das letzte Mal Gedanken über die Sakramente der Heilung gemacht, wie man sie nennt, die Beichte und die Krankensalbung für die Seele, für den Leib, dass man heil werden kann, dass Christus einen gerade in diesen Momenten der Schwäche, der Krankheit, der Sünde nicht alleine lässt, und werden heute als dritten Schritt sozusagen die Sakramente des Dienstes genau unter die Lupe nehmen. Die Sakramente des Dienstes, das sind die Sakramente der Ehe und der Priesterweihe. Immer dann, wenn ich sozusagen für andere leben möchte als Christ. Ehe und Priesterweihe oder Ehe und Priestertum, ist ganz wichtig, das sich vor Augen zu halten, dass die sind aufeinander hingeordnet. Die bedingen einander auch. Ganz grob könnte man sagen, die Berufung zur Ehe, das ist etwas, was ganz im menschlichen, natürlichen Leben fußt. Das ist menschlicher, geht es nicht mehr sozusagen, als dass ein Mann eine Frau sucht, eine Frau einen Mann, dass die beiden Kinder bekommen, dass neues Leben aus ihrer Liebe entsteht. Das Priestertum ist hingeordnet auf das göttliche Leben. Die Aufgabe des Priesters ist es, den Menschen zu verhelfen, sein übernatürliches Leben zu leben. Aber genauso gilt es auch andersherum, die Ehe ist auch ein Sakrament, die Ehe ist auch etwas Göttliches, nämlich die Ehe zwischen zwei Getauften soll ein Abbild des göttlichen Lebens sein. So wie Gott dreifaltig ist und die Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, als Mann und Frau, deren Liebe fruchtbar ist, neues Leben hervorbringt, so kann man in der Familie ein Abbild des dreifaltigen Gottes eben sehen, wo Vater und Sohn derartig einander lieben, dass es eine eigene Person ist, nämlich der Heilige Geist. Anders gesagt, in der Familie sollte das Geheimnis der Liebe sichtbar werden. Gott ist die Liebe. Das ist also auch eine göttliche Berufung, die die Ehe hat. Und klar, andererseits genauso gehört es zum Konzept des Priestertums dazu, dass die Priester Menschen sind, mit allem zu kämpfen haben, mit dem Menschen zu kämpfen haben. Und dass Christus von Anfang an Menschen berufen hat mit ihrer Schwäche, um göttliche Dinge sozusagen vermitteln zu können. Schon die Apostel, wissen wir aus den Evangelien, haben auch teilweise schwere Sünden begangen und trotzdem wurde ihnen alles anvertraut, das ganze göttliche Leben der Kirche sozusagen. Also Ehe und Priestertum bergen beides, das rein menschliche und das göttliche in Sicht, und vor allem sind sie aufeinander hingeordnet, brauchen einander auch. Beginnen wir mit dem Sakrament der Weihe. Das Sakrament der Weihe wird auf Lateinisch als die Ordinatio bezeichnet, Ordination. Und wie viele Begriffe aus der Theologie kommt das aus der antiken Welt. Die Ordination war in der antiken Welt die Eingliederung in eine Körperschaft. Wenn jemand Teil einer Regierung geworden ist, war das eine Ordination, ist in diese Körperschaft aufgenommen worden. Jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, na gut, das ist eben so eine Beauftragung, die Bischöfe, Priester und Diakone bekommen, sie werden in eine gewisse Ordnung hineingestellt. Das ist sozusagen ein Auftrag, den sie bekommen, so wie ein Beamter eben. Das wäre ein ziemliches Verkennen des Wesens der Priesterweihe, die auch als Konsekratio, als Weihe bezeichnet wird. Nämlich, wenn jemand zum Priester, zum Bischof, zum Priester, zum Diakon geweiht wird, findet hier eine Wesensverwandlung statt. Da geht es nicht nur um einen äußeren Auftrag. Jemand, der zum Priester geweiht ist, ist nach etwas anderes, als er vorher war. Er empfängt die sogenannte Sacra Podestas, die Weihegewalt. Das heißt, nachher kann er andere Dinge, als er vorher gekonnt hat. Das beste Beispiel ist, nur ein Priester kann gültig die Messe feiern. Jemand, der nicht Priester ist, kann es probieren und es nachmachen, aber es wird nicht aus Brot und Wein, Leib und Blut Christi. Dazu muss man Priester sein. Das ist eine Wesensverwandlung. Also der Priester, der auf der Eucharistiefeier vorsteht, tut das nicht, weil er dazu eine Beauftragung bekommen hätte oder eine gewisse Ausbildung gemacht hätte oder sonst etwas, das kann alles dazukommen, aber er kann es nur, weil er Priester ist, weil er geweiht worden ist, weil da etwas passiert ist mit ihm. Schon im Alten Testament ist von Priestern die Rede. Das ganze Volk Israel wird zuerst einmal als ein Volk von Priestern beschrieben. Priester, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist immer jemand, der die Fähigkeit hat, mit Gott in Verbindung zu treten. In vielen heidnischen Religionen waren sozusagen die Priester, die das für das Volk vermittelt haben. Israel ist schon von sich aus ein Volk von Priestern. Das ganze Volk, jeder Einzelne des Volkes, ist von Gott hineingenommen worden in diese Beziehung, die er mit diesem Volk hat. Es hat sich aber dann auch im Volk Israel herauskristallisiert, dass eine der 12 Stämme den Priesterdienst für alle übernommen hat. Zuerst Aaron, der Bruder des Mose, dann der Stamm Levi, die dann als Stamm sozusagen kein Erbteil bekommen haben im Land, in das sie eingezogen sind, sondern ihr Erbteil war der Tempel. Sie haben dort die Opfer dargebracht, sie haben auch von den Opfern gelebt, das war ihre Aufgabe. Dieses Priestertum im Alten Testament unterscheidet sich aber sehr wesentlich von dem, was man heute unter Priestertum in der katholischen Kirche versteht. Im Alten Testament hat der Priester die Aufgabe gehabt, immer wieder neu die gottgebührenden Opfer darzubringen. Wir kennen das, aus der Erstling, aus jeder Herde wurde Gott dargebracht. Es wurde für Gott von der Ernte etwas dargebracht, das Opfer. Gott verdient es, weil von ihm kommt alles. Der Erstgeborene wurde ausgelöst durch ein Opfer, das man für ihn dargebracht hat. Wir können auch daran denken, wie Isaak bereit gewesen wäre, sogar seinen Sohn, seinen einzigen langersehnten Sohn, zu opfern. Für Gott immer das Beste. Die Leviten, der Stamm Levi, die Priester, haben diese Opfer dargebracht, um Gott sozusagen die ihm gebührende Ehre zu erweisen. Auch als Entschuldigung für die Sünden, die das Volk begangen hat. Immer wieder neu, weil es ihm immer wieder neu notwendig geworden ist. Christus ist der eigentliche Priester. Er ist derjenige, der die göttliche Dreifaltigkeit mit uns Menschen in Verbindung bringt, weil er selbst ein Mensch wird. Und er selbst ist es, der ein Opfer darbringt, das unüberbietbar ist. Das Opfer, das Jesus darbringt, ist ein immerwährendes Opfer. Weil niemand mehr irgendwer was dazugeben kann, mehr machen kann daraus, weil es unüberbietbar ist. So wird Christus genannt, der Priester, der Altar und das Opferlamm. Wo hat Christus dieses Opfer dargebracht? Am Kreuz. Er selbst hat sich als Opferlamm dargebracht auf dem Altar des Kreuzes, so wird es genannt, und ist dadurch der Priester, der dieses Opfer darbringt. Das könnte man sich denken, was ist das eigentlich für ein Glaube, der davon ausgeht, dass der Sohn sich notwendigerweise hinopfern muss, zu einem brutalen Tod auf sich nehmen muss, damit der Vater sozusagen zufriedengestellt wird. Ist das wirklich notwendig? Hätte sich Gott Vater nicht auch mit weniger zur Genugtuung zufrieden geben können? Muss es wirklich notwendig sein, dass jemand brutal umgebracht wird? Das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht. Wer diese Frage stellt, vergisst allerdings sehr schnell, dass das alles, was der Sohn macht, ja ganz in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters geschieht im Heiligen Geist. Das heißt nicht so, dass der Vater dem Sohn einen Auftrag gibt, und den er nur widerwillig annimmt, sondern es ist sein eigener Wille, die Welt zu erlösen. Es ist ganz Werk des Sohnes auch, der aber trotzdem im Gehorsam handelt, als der Sohn den Willen des Vaters erfüllt. Aber wieso ist ein Opfer notwendig, das mit Leid verbunden ist, das Schmerzen verursacht, das so grässlich ist, möchte man sagen? Wahrscheinlich könnte man theologisch auch davon ausgehen, dass es möglich gewesen wäre, dass die Menschheit auf andere Weise erlöst wird. Dass Gott einen großen Gnadenakt walten lässt, eine Generalamnestie sozusagen. Und sagt, jetzt sind wir wieder versöhnt, ich vergebe euch einfach eure Sünden. Aber Gott hat wie immer einen Weg gewählt, der unüberbietbar ist, wie gesagt. Gott will sich sozusagen nicht übertreffen lassen. Und was ist unüberbietbarer, als dass Gott selbst Mensch wird, sich vollständig mit uns Menschen solidarisiert und die Folgen unserer Sünden auf sich nimmt? Das ist vor allem das Leid, der Hass, die Ungerechtigkeit, alles das, was Sünde eben hervorbringt. Und in der Übernahme dieses Leides trotzdem sich ganz an den Vater hinschenkt, nicht ablässt, am Kreuz ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber trotzdem nicht irre wird am Vater im Himmel. Eine größere Liebe gibt es nicht. Christus selber sagt das, eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben für seine Freunde hingibt, alles herschenkt. Und deswegen hat Gott diesen Weg gewählt, weil es das größte und schönste Opfer ist, das man darbringen kann. Und dieses Opfer kann sozusagen nicht mehr überboten werden. Und deswegen ist das Priestertum Christi eben wesentlich anders als das Priestertum von früher, wo immer wieder erneuert werden musste, das Opfer. Das Opfer Christi gilt ein für alle Mal. Aber es wird gegenwärtig, wir können sozusagen miterleben, weil das eine Opfer, das ein für alle Mal stattgefunden hat, für uns erlebbar wird, dann, wenn wir die Heilige Messe feiern. In der Eucharistie wird das Kreuzesopfer Christi gegenwärtig gesetzt. Und da erklärt sich dann auch, warum, wie ich vorher schon gesagt habe, für die Feier der Eucharistie unbedingt ein Priester notwendig ist. Was ist ein Priester eigentlich? Ein Priester ist derjenige, der Christus darstellt. Jetzt hat man immer wieder gehört, aber wir sind doch alle ein Volk von Priestern. Jeder hat doch Kraft seiner Taufe die Würde eines Priesters, Propheten und Königs. Könnte nicht jeder der Eucharistiefeier vorstehen? Es ist richtig, dass jeder Getaufte teilhat an einem gemeinsamen Priestertum. Aber das Priestertum Christi, also an diesem Priestertum Christi hat man auch in dieser Weise teil. Aber dass derjenige, der zum Priester geweiht ist, der hat Anteil an einem wesenhaft anderen Priestertum, nämlich der hat die Aufgabe, Christus für dieses Volk von Priestern darzustellen. Wir könnten nie ein Volk von Priestern sein, wenn Christus nicht in unser Mittelpunkt wäre, wenn Christus uns nicht anführen würde. Deswegen ist es so wichtig, dass es keine Messe gibt ohne einen Priester, weil Christus wird in der Eucharistiefeier dargestellt durch den Priester, der die Messe zelebriert. Deswegen wird in der Theologie der Priester, der geweihte Priester, bezeichnet als alter Christus. Also nicht jemand, der einen Jahren mehr hat, sondern alter Christus heißt auf Lateinisch ein anderer Christus. Der Priester hat die Aufgabe, Christus für die Menschen zu sein. Christus begegnbar zu machen. Durch den Priester soll man den vergebenden Christus erleben können, wenn man beispielsweise beichten geht. Den sich hinopfernden Christus, wenn er die Heilige Messe feiert. Er handelt in persona Christi. In persona Christi Capitis heißt das, also in der Person Christi des Hauptes, des Leibes, der die Kirche ist. Ohne dieses Haupt wäre die Kirche nämlich gar nichts. Wäre sie nicht der Leib Christi. Deswegen ist es wichtig, dass dieses Haupt auch gegenwärtig ist und erfahrbar ist. Das ist die Aufgabe des Priesters. Diesen Grund muss man auch sehr deutlich sagen, viele hören das nicht gerne, dass es auch der Priester ist, vor allem der Bischof natürlich, aber in Zusammenarbeit mit ihm der Priester, der die Gemeinde Christi leitet. Die Kirche ist nicht demokratisch. Ja. Man kann viel darüber herumreden, aber es ist es nicht. Die Kirche ist hierarchisch. Ja. Die Kirche hat ein Haupt, das diese Kirche leitet. Dieses Haupt ist Christus. Das ist nicht willkürlich irgendein Diktator, sondern es ist Christus, der die Kirche leitet. Und er leitet sie durch die Geweihten, durch die Bischöfe und wie gesagt in Zusammenarbeit mit den Bischöfen und die Priester. Auch die Einheit ist wichtig, so müssen die Bischöfe wiederum in Einheit untereinander bleiben, dafür garantiert der Papst. Jeder Bischof muss sich deswegen immer darauf achten, dass er in Einheit mit dem Papst bleibt. Das ist einer der ganz, ganz großen Unterschiede in der Auffassung zu den Protestanten. In den protestantischen Gemeinden wird über Glaubensthemen in der Gemeinde abgestimmt. Da glaubt eine Gemeinde das und die Gemeinde im Nachbarort kann einen anderen Glauben haben, weil das dort eben so gelebt wird. Für die katholische Kirche ist das undenkbar. Es gibt einen katholischen Glauben. Und man kann mit ihm übereinstimmen oder nicht, aber den gibt es. Ja, die Kirche ist ganz klar definiert, woran sie glaubt. Das kommt eben von der hierarchischen Struktur der Kirche, dass das für uns so klar ist. Deswegen gibt es einen Katechismus, wo man nachlesen kann, wenn man wissen will, was die Kirche tatsächlich lehrt. Daraus folgt auch, dass die Aufgabe der Leitung wirklich auch den Bischöfen und den Priestern zukommt. Das ist nicht etwas, was einfach nur eine verwaltungstechnische Maßnahme ist, sondern gehört zum Wesen der Kirche dazu. Dass, weil Christus die Kirche leiten muss, soll es auch der Priester, der Christus darstellt, diese Aufgabe wahrnehmen. In der Kirche hat es lange Zeit bis heute eigentlich immer wieder einen Streit gegeben, aber wie ist das mit diesen vielen furchtbaren Priestern, die ja gar nicht so großartig sind, warum sollen gerade die beispielsweise mehr Leitungsgewalt haben als ein heiligmäßiger, sehr gescheiter Laie? Das ist so weit gegangen, dass manche Leute behauptet haben, ein Priester, der selbst sündhaft ist, der kann nicht gültig die Sakramente spenden. Das nennt man den Donatismus. Dass es abhängt von der Heiligkeit des Sakramentenspenders, damit das Sakrament gültig ist. Die Kirche hat diese Frage sehr eindeutig entschieden und gesagt, nein, die Gültigkeit, ob man fruchtbar ein Sakrament empfangen kann, hängt nicht ab von der persönlichen Heiligkeit des Spenders, sondern davon, dass er eben Priester ist. Und leider ist es so, muss ich sagen, dass mit der Priesterweihe eben man nicht automatisch heilig wird. Jeder Priester muss ganz genauso, es wäre sehr praktisch für mich, aber leider muss ein Priester ganz genauso um seine Heiligkeit kämpfen wie jeder andere. Und hat eine besondere Verantwortung, vielleicht weil er auch Vorbild sein soll, aber jeder Katholik ist natürlich zur Heiligkeit berufen. Manches Mal wundert es mich, wenn manche glauben, dass Priester sich um Heiligkeit bemühen sollen. Da haben sie recht, aber Laien nicht. Da haben sie Unrecht. Ja. Also jeder ist zur Heiligkeit berufen. Das ist die eigentliche Karriere, die es zu machen gilt. Nicht irgendwelche anderen Dinge, die sich manche vorstellen. Das Schöne aber ist, dass die Sakramente, die ein geweihter Priester spendet, selbst wenn er selbst unwürdig ist, die Gewähr sind dafür, dass ich sie empfangen kann. Also wenn ich bei dem Priester beichten gehe, der selber sündhaft ist, dann wird dadurch für mich nicht gemindert, was ich von Christus empfange. Ja? Und das ist die große Gewissheit, die mir die Kirche gibt. Und das ist das Schöne. Und das macht es eigentlich viel einfacher für mich auch, wenn ich Sakramente empfangen will. Allerdings muss man natürlich sagen, das gilt für Priester wie für Laien, dass wenn ein Priester sich um Heiligkeit bemüht und heilig lebt, dass das natürlich seinem Wirken förderlich ist. Ja. Ein Priester darf sich nicht zurückziehen und sagt, nein, ich kann hier alle Sakramente gültig spenden und dafür lebe ich ein unmoralisches Leben. Natürlich wird er in der Verkündigung viel glaubhafter sein können, wenn er selbst auch mit seinem persönlichen Leben dahinter steht. Die Beispiele der großen Heiligen zeigen uns das ja, dass die großen Heiligen auch immer die waren, die große Erfolge auch gehabt haben. Wenn es auch war nach ihrem Tod teilweise, aber doch ist die persönliche Heiligkeit natürlich auch ein schönes Mittel, die Ausbreitung des Reiches Gottes zu fördern. Wenn man das alles mitbedenkt, wird auch klar, dass ein Priester im Namen der ganzen Kirche handeln kann. Besonders deutlich wird das beispielsweise wieder bei der Feier der Heiligen Messe, wenn der Priester das Hochgebet betet. Er betet das nicht nur als ein Delegierter der Gemeinde oder halt einer, der dazu beauftragt worden ist, sondern die Kirche betet dieses Gebet. Und er betet es gleichzeitig im Namen der Kirche, gleichzeitig im Namen Christi eigentlich. Denn Christus identifiziert sich ja voll und ganz mit uns Menschen, mit seiner Kirche. Er bringt alles dem Vater dar. Der Priester, der in persona Christi handelt, bringt jetzt im Namen der Gemeinde, im Namen der Menschheit das Opfer dar, wie es Christus tut. Also das ist niemals etwas Privates, was der Priester tut, wenn er das Hochgebet betet, sondern in ihm handelt sozusagen auch die ganze Kirche. Und es gibt im Weihsakrament drei Stufen. Das wissen wir, das ist die Bischofsweihe, die Priesterweihe und die Diakonenweihe. Das ist nicht etwas, was irgendwann im Laufe der Jahrhunderte entstanden ist. Ich habe vor kurzem erst gelesen, ein Schreiben von Papst Clemens. Papst Clemens ist im Jahr 107 gestorben, also hat im 8. Jahrhundert noch gewirkt und gelebt. Ja, also war ganz nah bei Christus, war ein Schüler der Apostel, muss man sagen. Und der beschreibt schon diese Dreiteilung von Bischof, Priester und Diakon in den Weihstufen. Wenn wir jetzt überlegen, wer sozusagen welche Aufgabe hat, muss uns bewusst sein, dass der eigentliche Priester in der Gemeinde, der eigentliche Seelsorger ist der Bischof. Ein Priester kann niemals ohne Bischof wirken. Der Bischof ist der Hirt der Gemeinde, der ganzen Diözese, und die Priester sind seine Mitarbeiter, um sozusagen auch für ihn handeln zu können, damit überall in allen kleineren Gemeinden sozusagen Messe gefeiert werden kann. Dafür gibt es die Priester. Einmal hat jemand gesagt, ein Priester ist sozusagen so etwas wie ein nicht ganz fertig geweihter Bischof. Ja? Man hat schon Vollmachten eines Bischofs, Messe zu feiern, Sakramente zu spenden und so, aber ist kein Bischof. Man kann nur in Zusammenarbeit mit dem Bischof und in Unterordnung unter ihm überhaupt tätig sein. Das ist der Grund, warum auch in jeder heiligen Messe der Papst und der Bischof auch erwähnt werden und für sie gebetet wird. Aber teilweise wird ja nicht nur für sie gebetet, sondern wird betont, dass das jetzt in Einheit mit dem Papst und dem Bischof geschieht, was hier gemacht wird. Also ein Priester, der sagt, ich mache jetzt da mein eigenes auf, der trennt sich von seinem Bischof und der tut nicht mehr das, was die Kirche, was Christus von der Kirche eigentlich will. Auch wenn die Messe dann gültig wäre, wenn es einmal ein geweihter Priester ist, aber es ist nicht mehr sozusagen so, wie es eigentlich gehört. Wir kennen ja viele Fälle, wo genau solche Sachen passieren. Um jetzt zu erklären, wie das funktioniert mit einem Priester, wir haben auf unserer Romfahrt die letzte Messe zufällig mit dem Bischof Kreisen feiern dürfen. Bei dem habe ich meine Exerzitien zur Priesterweihe machen dürfen, wie er in Österreich gewohnt hat. Und eine Sache ist mir nie mehr aus dem Kopf gegangen, die er mir gesagt hat. Ein Priester ist eigentlich nichts anderes als eine Schleuse. Wenn Schiffe geschleust werden Tausende von Tonnen gehoben auf eine höhere Ebene, unglaubliche Energie eigentlich, die da notwendig ist, und dann können sie auf einer höheren Ebene weiterfahren. Das muss ein Priester schaffen mit den Gläubigen, die ihm anvertraut sind, dass man sie hebt, nicht? Und das könnte man auf den Gedanken kommen, ich muss mich anstrengen, ich brauche viel Kraft dafür. Ja, ich muss das muss ich jetzt irgendwie bewerkstelligen, dieses Gewicht in die Höhe zu stemmen. Sagt, nein, so ist es nicht. Wie funktioniert eine Schleuse? Eine Schleuse macht sich unten auf, man fährt das Schiff hinein, dann macht sie die Schleuse zu, braucht keine Pumpen, nichts. Macht einfach oben auf, das Wasser strömt herein, das Schiff wird gehoben, nicht? Die Schleuse hat gar keine Kraft. Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild für einen Priester. Er muss offen sein für die Menschen, er muss offen sein für Gott. Es ist nicht seine Kraft, die irgendetwas bewegt. Es ist die Kraft Gottes, nicht? Der alles hebt, aber der Priester ist diese Schleuse, die es möglich macht. Und es hängt dann sehr oft durchaus davon ab, ob der Priester bereit ist, aufzumachen oder nicht. Aber es ist nicht seine Leistung dann. Die dritte Weihstufe ist der Diakon. Der Diakon, betont der Katechismus, ist nicht Teil der hierarchischen Leitungsstruktur der Kirche. Ja, geleitet wird die Kirche durch die Bischöfe und die Priester in Zusammenarbeit mit ihm. Die Diakone sind zum Dienst geweiht. Auch zu meiner Diakonenweihe habe ich bei Bischof Reisen meine Weihexerzitien gemacht und auch da ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben. Er hat gesagt, ich habe meinen Diakonen in der Diözese immer gesagt, ihr seid alle Esel. dankbar. Und zwar, Esel sind dazu da, damit man ihnen Lasten aufbürdet und damit sie tragen. Das ist ihre Aufgabe. Denkt daran. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Beschreibung des Diakons. Ja? Ein Diakon hat eigentlich aus sich heraus keine Gewalt oder was. Ein Diakon kann nicht mehr sozusagen. Er hat gewisse Beauftragungen. Er darf das Evangelium lesen. Er kann mit in der Seelsorge. Aber er kann nicht, so wie ein Priester Messe, nachdem er zum Priester geweiht worden ist, Messe feiern kann und vorher nicht. Diakon kann nachher nicht mehr. Also Segen spenden vielleicht. Ja? Aber der Diakon ist vor allem dazu da, mitzuhelfen. Ja? Zu tragen. In Werken der Caritas, was auch immer, die Lasten zu tragen. Das Schöne, was der Bischof Reisen dann immer dazu betont hat, der hat gewusst, dass ich am Weg zum Priestertum bin, nicht vergessen, wenn du später zum Priester geweiht wirst, Diakon bleibst du trotzdem. Also auch das sollte die Haltung des Priesters selbstverständlich bleiben. Ja, das darf man nicht ablegen, ach, ich bin Priester, jetzt brauche ich keine Lasten mehr auf mich zu nehmen. Aber ich finde es eine sehr schöne Beschreibung des diakonalen Dienstes. Das Zweite Vatikanische Konzil hat das ständige Diakonat auch wieder eingeführt. Das ist irgendwie im Laufe der Geschichte verloren gegangen. Und hat auch wieder eingeführt, dass in der Westkirche, anders als die Priester, verheiratete Männer zu Diakonen geweiht werden können. Das gibt es in den meisten Ländern der Welt, gibt es das heute noch nicht in allen, dass es ständige Diakone gibt, auch Diakone, die verheiratet sind. Wenn so eine Weihe stattfindet, Bischofsweihe, Priesterweihe oder Diakonenweihe, ist es immer sehr schön, wenn deutlich wird durch die Weihe, dass das nicht die Privatsache des Geweihten ist. Da kommt bei Bischofsweihe natürlich vor allem die ganze Diözese, aber auch bei Priesterweihen mehr als nur seine persönliche Familie oder nur seine Freunde zusammen, um das mitzufeiern. Weil Priester zu sein, ist eben nichts Privates mehr. Man wird hineingestellt in den Dienst der Kirche, ja, man wird zum Dienst geweiht. Man gehört sich eigentlich nicht mehr selber dann, wenn man einmal geweiht ist. Der wesentliche Ritus zur Weihe eines Priesters, Bischofspriesters und Diakons ist dasselbe, ist immer die Handauflegung und das Gebet durch den Bischof. Das ist eigentlich sehr beeindruckend, wenn man sich das überlegt, dass der Bischof, der mir die Hände aufgelegt hat, um mich zum Priester zu weihen, auch von einem Bischof geweiht worden ist, dem auch die Hände aufgelegt hat. Und er ist wieder von einem Bischof geweiht worden, dem auch die Hände aufgelegt hat. Und das geht so weit zurück, bis man irgendwann bei den Aposteln anlangt. Das nennt man die apostolische Sukzession. In ununterbrochener Reihe vor Reihe hat einer dem anderen die Hände aufgelegt und so geht es wirklich zurück bis auf Christus. Das, wenn man sich das überlegt, ist das eigentlich sehr beeindruckend. Sieht man, dass man da in eine Reihe hineingestellt ist. Wenn ein Priester geweiht wird, kommt noch etwas dazu, nur bei der Priesterweihe findet das statt, dass nämlich auch alle anwesenden Priester dem Neugeweihten auch die Hände auflegen. Ein Priester könnte nie einen anderen Priester weihen, das kann er nicht, das kann nur ein Bischof. Allerdings legen die anderen Priester auch die Hände auf als Zeichen, dass es ein Presbyterium gibt. Also auch die Priester untereinander sind in besonderer Weise miteinander verbunden und sollten das auch durch ihr persönliches Leben irgendwie deutlich werden lassen. Ist eigentlich auch recht schön, wenn man Priester trifft, egal wo, es besteht sofort ein sehr enger Kontakt irgendwie, weil von Priester zu Priester, fast wie Geschwister, fühlt man sich da, dass man gemeinsam im Dienst desselben Herrn ist. Wenn jemand zum Bischof, Priester oder Diakon geweiht wird, dann, wie es heißt, wird ihm ein unauslöschliches Merkmal verliehen, Charakter indelebilis. Das heißt, jemand, der einmal geweiht ist, der kann passieren, was will, der wird nie wieder aufhören, das zu sein, bis in die Ewigkeit hinein. Die Ehe, über die wir später sprechen werden, die dauert bis zum Tod einer der beiden Ehegatten. Im Himmel wird nicht mehr geheiratet, Herr Christus. Priester sein wird man im Himmel auch noch. Das hört nicht auf. Es ist eine Verwandlung des Menschen, findet statt. Selbst ein Priester, der, wenn das tragischerweise stattfindet, sein Priestertum aufgibt und, wie es heißt, laisiert wird, zurück in den Laienstand versetzt wird, ist das nur eine äußere disziplinäre Maßnahme, er bleibt Priester. Also jeder Priester, der das Priestertum aufgegeben hat und auch exkommuniziert worden ist oder was auch immer, er bleibt Priester, könnte jederzeit gültig die Heilige Messe feiern. Er darf es nicht, aber er könnte. Ja. Das ist etwas, das wird nicht mehr, es wird nichts mehr weggenommen. Der Priester bleibt, dieser Charakter, das unauslöschliche Merkmal, bleibt immer eingeprägt. Wie bei allen Sakramenten bewirkt die Priesterweise auch, dass man die Standesgnaden geschenkt bekommt, die man braucht, um diese Weihe auch leben zu können. Das heißt, wenn jemand zum Priester geweiht ist, darf er sich auf Gott verlassen, dass Gott ihm alles gibt, was er braucht, nicht nur um halbwegs über die Runden zu kommen, sondern um ein guter Priester zu sein. Das heißt natürlich, dass man sich darum bemühen muss, diese Gnaden anzunehmen. Aber es wird niemals daran scheitern, dass Gott dann sagt, nein, du kannst das eigentlich gar nicht. Du bist nicht fähig, Priester zu sein. Wenn ich zum Priester geweiht bin, kann ich davon ausgehen, darf ich mir sicher sein, dass Gott mir alle diese Gnaden schenkt oder geschenkt hat schon in der Weihe. Natürlich ist es dann das eigene Zutun, diese Gnaden auch zu entfalten, ja, und zu pflegen und zum Blühen zu bringen. Also Gott tut es dann nicht ohne uns, aber an ihm fehlt es nicht. Ja. Das ist sehr wichtig und auch sehr beruhigend, wenn man sich dessen bewusst ist. Eine Frage, auf die ich eingehen will, weil sie natürlich immer wieder gestellt wird, gerade in letzter Zeit. Warum werden nur Männer zu Priestern geweiht? Bevor man das beantwortet, muss man eine Frage wirklich klären. Ich habe das vorher schon angedeutet, dass die Kirche ja nicht von Menschen geleitet wird, sondern von Christus. Das heißt, es ist nicht so, dass die Kirche Entscheidungen fällen kann. Dass die Kirche sagen kann, wir überlegen uns das jetzt und dann stimmen wir ab oder sonst etwas und dann halten wir etwas anderes für wahr als vorher. Das geht nicht. Die Kirche ist selbst gebunden. Auch der Papst darf nicht jedes Dogma verkünden. Er kann das gar nicht. Ja? Das ist die Verheißung, die Christus uns gegeben hat. Der Papst kann sich nicht etwas ausdenken oder nachgeben oder sonst etwas. Sondern es geht immer darum, die Wahrheit, die vorhanden ist, auch wirklich zu befolgen und klar zu machen. Das heißt, die Frage, die man stellen muss, ist, ob es von Christus her möglich ist, auch Frauen zum Priester zu weihen. Und da legt sich natürlich der Gedanke nahe, dass man auf das schaut, was Christus getan hat, wie es uns in den Evangelien überliefert ist. Und da weiß man, dass Christus in das Kollegium der ersten Bischöfe, wenn man so will, nämlich in das Apostelkollegium, ausschließlich Männer berufen hat. Ganz sicher nicht deswegen, weil es die Besten waren. Seine Mutter war, das dürfte auch damals schon klar gewesen sein, um vieles heiliger als alle Apostel zusammen. Und die Apostel selber haben sie auch teilweise wirklich auch gar nicht bewährt. Ja. Sie sind davongelaufen, haben ihn verleugnet, einer hat ihn verraten, aber trotzdem waren diese Personen, die Christus in das Apostelkollegium berufen hat. Und jetzt ist eigentlich die Frage, warum es Christus gemacht hat, sondern dass er es gemacht hat. Jetzt könnte man sagen, naja gut, Christus hat sich eben den gesellschaftlichen Konventionen der damaligen Zeit gebeugt und er hätte Schwierigkeiten bekommen können, wenn er es anders gemacht hätte. Also Christus hat sich kreuzigen lassen, weil er nicht nachgegeben hat manchen Konventionen. Ich glaube, in so einer wichtigen Frage hätte er nicht sich gescheut, auch hier sozusagen etwas zu tun, was vielleicht schlecht ankommt. Ja. Ganz sicher ist es nicht so, dass, habe ich schon gesagt, die Apostel geworden sind oder Bischöfe oder Priester werden können, die Heiligeren sind oder die Besseren. Da gibt es leider genügend Gegenbeispiele. Aber die Kirche hat für sich, so hat das eigentlich Johannes Paul II. Mehr oder minder eigentlich in endgültiger Weise geklärt, diese Frage. Die Kirche sieht für sich nicht die Vollmacht, Frauen zum Priester zu weihen. Wir sehen nicht die Möglichkeit, weil sie von Christus so nicht empfangen haben. In der Tradition der Kirche war das auch nie anders. Die Frage ist auch relativ jung erst, hat natürlich mit der Emanzipation der Frau zu tun und so weiter. Ich sage immer ein bisschen für mich, aber das ist jetzt keine sehr tief theologische Erklärung, mehr eine psychologische, aber man muss ja versuchen, man darf nicht immer versuchen, dem lieben Gott in die Karten zu schauen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der liebe Gott hat den Männern sowas wie eine geschützte Werkstätte geschaffen. Die Männer brauchen das eher vielleicht, damit sie sich überhaupt für das Reich Gottes einsetzen. Interessanterweise sind ja viel, viel mehr Frauen überall immer schon tätig für die Kirche und im großen Einsatz. Vielleicht brauchen das die Männer einfach mehr, dass sie sich sozusagen ein Amt haben dürfen, dass sie etwas, eine Weihe bekommen können. Niemals allerdings, und das betont der Katechismus auch, gibt es ein Recht auf die Weihe. Weder für Männer noch für Frauen. Wenn ich meine, ich bin zum Priester berufen, dann muss ich das der Kirche vorlegen und die Kirche entscheidet, ob die Berufung echt ist oder nicht. Hätte mir passieren können, dass ich sage, ich möchte gern Priester werden, ich fühle mich zum Priester berufen und die Kirche sagt nein. Kommt doch immer wieder vor. Sagt nein, du wirst nicht geweiht. Du bist nicht der Richtige. Und da muss man das annehmen. Man hat nicht das Recht, zum Priester geweiht zu werden. Also auch wenn Frauen sich irgendwo auf einem Donauschiff weihen lassen, das ist sowieso jenseits von aller Vorstellung. Die wären, wenn sie alle Männer gewesen wären, auch alle nicht geweiht worden, weil da ganz andere Voraussetzungen nicht gestimmt hätten. Ja? Aber das ist so ähnlich wie jemand, der sich verliebt in eine Frau und sagt, dich möchte ich heiraten. Und die sagt, ich will dich aber nicht heiraten. Der hat kein Recht. Dann geht's nicht. Ja? Der Priester ist sozusagen die Braut des Priesters, so wie für Christus ist die Kirche. Das muss angenommen werden. Und auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, weil es oft als ein gezeigt wird, als ob das ein Recht wäre, dass Männer sich herausnehmen. Kein Mensch hat das Recht, Priester zu werden. Die zweite große Frage im Zusammenhang mit dem Priestertum und das heiße Eisen ist das Zölibat oder der Zölibat. Ein für alle Mal möchte ich bitte mal klarstellen, dass es falsch ist zu sagen, dass irgendwann im Mittelalter irgendjemand auf die Idee gekommen ist, dass Priester ehelos leben sollen. Das hört man nämlich sehr, sehr oft, interessanterweise auch von gar nicht so dummen Leuten, aber ich weiß nicht, warum das behauptet wird. Selbstverständlich geht der Zölibat auf Christus zurück. Das kann man im Evangelium nachlesen, wo Christus das ehelose Leben als ein Ideal vorstellt, um ganz ungebunden und ungeteilt sich für das Reich Gottes einsetzen können. Ehelos zu sein um des Himmelreiches willen. Von den Aposteln, wo immer gesagt, stolz behauptet wird, die waren ja alle verheiratet, es wird von keiner einzigen Frau eines Apostels irgendwo einmal irgendetwas erwähnt. Ja? Also gar so stark ist das Zeugnis der Apostelgeschichte oder der Evangelien nicht, dass die Apostel verheiratet waren. Die einzige Stelle, auf die sich immer alle berufen, ist die berühmte Schwiegermutter des Petrus, die von Christus in Kapernaum geheilt wird, die aber dann interessanterweise sofort aufsteht, um sie zu bedienen. Also wenn die Frau des Petrus da gewesen wäre, hätte die das wohl gemacht. Und es wäre nicht notwendig gewesen, dass die gerade erst genesene Schwiegermutter aufsteht, um sie zu bedienen. Der Gedanke liegt nahe, dass Petrus verwitwet war, womöglich. Ja. Aber man weiß, in den ersten Jahrhunderten hat es ja wohl natürlich verheiratete Bischöfe und auch Priester gegeben. Paulus selbst schreibt in dem Katalog der Notwendigkeiten für den Bischof, er soll nur einmal verheiratet sein. Also auch das war schon strenger, wenn jemand nämlich gemeint war, nicht nach einer Scheidung, sondern wenn er verwitwet war, dass er wieder geheiratet hat. Sollte er zumindest nur einmal verheiratet sein. Aber von Anfang an war es ein Ideal in der Kirche, ehelos zu leben. Ja, für die, die sich ganz in den Dienst des Reiches Gottes stellen. Und das, was vor 1000 Jahren passiert ist, worauf sich viele beziehen, war nicht anderes, als dass damals etwas aufgekommen ist, was neu war, nämlich der Stand der Weltpriester, das, was ich bin. Bis dahin war der Großteil der Priester waren Mönche, Ordenspriester, die sowieso ehelos gelebt haben. Mönche waren immer ehelos. Und plötzlich als Priester gegeben, die Pfarren übernommen haben, die an keinen Orden gebunden waren, die direkt dem Bischof unterstanden sind. Und jetzt hat die Kirche gesagt, auch die sollen ehelos leben. Also eigentlich eher das Gegenteil von dem, was heute behauptet wird. Eine andere Tradition gibt es sehr wohl in der Ostkirche, auch in den katholischen Ostkirchen. Nämlich dort gibt es ja verheiratete Priester, aber auch dort gibt es den Zölibat. Eindeutig ist ein Zölibat für die Bischöfe, nur ein Unverheirateter kann Bischof werden. Und es gibt den Stand der zölibatär lebenden Priester, ist dort der Mönchstand. Das sind die Priester, die meistens auch eine höhere Bildung haben. Und die verheirateten Priester sind das, was man früher bei uns die Leutpriester genannt hat. Das sind die Seelsorger in den Gemeinden, wenn man es ein bisschen böse sagt, die zweite Wahl. Ja, die haben halt dann sozusagen, damit halt die Sakramente gespendet werden können. Teilweise auch gar nicht so gut ausgebildet, sonst etwas. Das ist eine andere Tradition. die es jetzt in den Tiefen des Ostens gibt. Natürlich gibt es dann auch ostkirchliche Priester in Europa, wo es dann ein bisschen anders ist, die dann sehr wohl natürlich eine sehr gute Ausbildung haben, auch wenn sie verheiratet sind. Aber vor kurzem habe ich gelesen, dass die unierten katholischen Priester sich eigentlich dagegen verwehrt haben, dass dauernd sie als Beispiel herangezogen werden für das gelungene Leben der Kirche ohne zölibatäre Priester. Und wenn man es abschaffen würde, gibt es endlich wieder genug Priester. Ich sage, bitte, bitte, das stimmt nicht. Wir haben diese Tradition, dass es nicht genug Priester gibt, hängt daran, dass die Leute zu wenig glauben, nicht, dass sie nicht verheiratet sind. War vor kurzem eine Stellungnahme von ostkirchlichen Priestern, was natürlich richtig ist. Auch dort gilt allerdings, wenn ein Priester verwitwet ist, seine Frau gestorben ist, darf er auch nicht mehr heiraten. Also als Priester, also sie dürfen auch nur vor der Priesterweihe heiraten. Als Priester hat niemals irgendjemand geheiratet. Auch das führt zu ganz sonderbaren Konstellationen oft, dass die Seminaristen der unierten Ostkirchen dann mit dem Seminar fertig sind und dann werden sie ausgeschickt, sich eine Frau zu suchen. Weil wenn sie nicht vor der Weihe heiraten, können sie nicht mehr heiraten. Ja? Also wie gesagt, das Zölibat ist eine sehr, sehr alte Tradition, die wirklich auf Christus zurückgeht und sollte nicht ständig sozusagen als Vorwand für andere Dinge genommen werden, glaube ich. Und das ist ein großer, großer Schatz, den die Kirche hat. Ich glaube, es wäre wirklich ein echtes Problem, wenn die Kirche diesen Zölibat aufgeben würde. Weil es heißt, dass der Priester, wie das eben von Christus so gemeint ist, schon jetzt in dem Zustand lebt, der eigentlich für das Himmelreich gedacht ist. Nämlich die gesamte Menschheit zu seiner engsten Familie zu machen. Der verheiratete Mann kümmert sich um die Dinge der Welt und um die Dinge Gottes, der Unverheiratete kümmert sich nur um die Dinge Gottes, heißt es. Das ist die Idealvorstellung, dass der zölibatär lebende Priester seine Gemeinde zu seiner Familie macht. Ja, die Kirche ist seine Familie. Und das kann man natürlich nur, wenn man nicht die Familie draußen sitzen hat, die dann dauernd in Konkurrenz steht dazu. Nicht nur zeitmäßig, sondern auch in der Aufteilung des Herzens, wenn man so will. Nicht? Sondern dass man ungebremst sein ganzes Leben wirklich hinschenken kann. Ich lebe das Zölibat und muss sagen, ich bin wirklich froh, dass es diese Tradition gibt. Ich habe, wie alle, die im katholischen Kirche zum Priester geweiht worden sind, das freiwillig auf mich genommen. Es wird niemand gezwungen. Aber ich finde das wirklich schön und sehr beglückend, diesen Stand zu leben. Ja. Es ist kein Verzicht, also in erster Linie, sondern ein Geschenk, das man bekommt. Es wäre genauso dumm, wenn ein Mann behaupten würde, weil ich dich jetzt heirate, meine liebe Frau, bringe ich das große Opfer auf alle anderen Frauen zu verzichten. Was soll das? Nicht? Das ist absurd. Man schenkt sich hin. Das ist das Vollkommene, das ist die Freude daran. Wofür lebe ich? Für wen lebe ich? Der Priester verschenkt sich an die Kirche. Er ist sozusagen schon vergeben. Das zum Zölibat. Bevor wir jetzt auch zum Sakrament der Ehe kommen. Die Ehe hat zwei Ziele. Die Ehe hat das Ziel, der Glück der Ehegatten und das neues Leben entstehen kann. Und eigentlich, wenn man sich das genau betrachtet, ist das doch ein unglaublich schönes Konzept, das Gott hier entworfen hat. Gott ist es, der neues Leben erschafft. Wie möchte Gott das machen? Er möchte es sozusagen auf dem Ackerfeld der Liebe machen. Da sind zwei Menschen und die haben keine andere Aufgabe, als einander zu lieben. Ja? Sich aneinander zu verschenken. Und das verwendet der liebe Gott, um neues Leben zu schaffen. Ja? Man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Das ist leider immer wieder auch passiert, in kleinkarierten theologischen Auslegungen, dass man gesagt hat, Moment, Moment, zuerst einmal müssen Ehepaare darauf schauen, dass sie Kinder kriegen. Gute katholische Eheleute müssen Kinder kriegen. Und wenn sie einander gern haben, na gut, das gehört halt dazu. Ja? Das ist falsch. Das gehört zum Konzept beides dazu. Deswegen hat es auch einen Sinn, wenn ein Ehepaar einander liebt, auch wenn keine Kinder mehr zu erwarten sind. Beides gehört dazu. Die Liebe der Ehegatten zueinander. Und das ist sozusagen der Raum, in dem neues Leben von Gott geschaffen wird. Deswegen, das Zweite ist immer fruchtbar, wenn Ehepaare glauben, sie können ihre Kinder alle planen. Dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. So funktioniert das nicht. Die Aufgabe des Ehepaares ist nicht zu planen, sondern einander zu lieben. Und Gott ist es, der neues Leben schenkt. Die Ehe ist natürlich in der Schöpfung grundgelegt. Das bemerkt man auch daran, dass es nicht nur Christen sind, die heiraten, sondern egal in welcher Religion, in welchem kulturellen Umfeld, heiraten die Menschen. Und eigentlich ist es immer so, dass die Hochzeiten die größten Feste sind. Da kann man schauen, wohin man will. Da wird das wieder am größten gefeiert. Weil jeder merkt, da passiert etwas besonders Heiliges. Ja, Papst Benedikt XVI. Schreibt auch in seiner ersten Enzyklika Deus Caritas Est darüber, dass die Menschen immer gemerkt haben, wenn Mann und Frau einander lieben, dann passiert da etwas Göttliches. Sie konnten es nicht immer fassen und verstehen und so weiter. Aber sie haben gemerkt, da passiert etwas Göttliches. Und wenn sie es klein machen wollten, wenn sie es fassbar machen wollten für sich, dann ist etwas Furchtbares daraus geworden. Und er selber beschreibt das Beispiel, wo die Menschen gemerkt haben, also wenn Mann und Frau zueinander kommen, miteinander schlafen, das ist was Schönes, was Großes. Na, das müssen wir jetzt irgendwie ordnen. Und dann sind in manchen Kulturen, in heidnischen Kulturen, Dinge entstanden wie die Tempelprostitution. Das ist etwas Göttliches, nicht? Da kann man das erfahren, das, wo ich da so außerordentliche Dinge erlebe. Und plötzlich wird aus also etwas Wunderschönen etwas, was die Menschen kaputt macht und ihn versklavt, schreibt der Papst. Ja? Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass diese Liebe den richtigen Ort hat. Nämlich die Hingabe zweier Menschen zueinander. Das ist der Grund, warum die Kirche so einen großen Wert darauf legt, dass die sexuelle Hingabe im Rahmen der Ehe stattfindet. Weil dort ist es Wirklichkeit, dass zwei Menschen voll und ganz ohne Rückhalt Ja gesagt haben zueinander. Dort wird das Schöne sich entfalten können, wie es von Gott her gedacht ist. Das sind eigentlich alles Dinge, die ganz menschlich sind. Da muss ich noch nicht einmal Christ sein, um das alles so zu erkennen. Als Christ, wenn wir die Heilige Schrift aber lesen, lesen wir dort schon im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, dass gerade diese Liebe zwischen zwei Menschen gestört wird. Dass die erste Sünde, die der Mensch begangen hat, schon die Sünde eines Paares war, die ja nur symbolisch beschrieben wird im Buch Genesis, mit dem Essen von dem Baum von den verbotenen Früchten. Aber doch die Folge der Sünde, die kann man erkennen, nämlich dass dieses Paar einander zu misstrauen beginnt, sich nicht mehr ansehen will, wie sie sind, sondern sich Schürze machen aus Blättern, sich verbergen voreinander und diese Menschen Misstrauen gegenüber Gott haben, sich vor ihm verstecken. Ja? Dieses Misstrauen, dieses einander sich nicht mehr zeigen wollen, den anderen betrügen zu wollen und so weiter. Das ist alles Folge der Sünde. Also alles das, worunter die Ehen leiden, diese Schönheit dieser Partnerschaft zwischen Mann und Frau gestört oder vielleicht sogar zerstört wird, das kommt immer von der Sünde. Deswegen ist es nur folgerichtig, dass mit der Erlösung des Menschen, mit dem Sieg über das Böse, natürlich auch dieses wesentliche, zentrale des Menschen, die Liebe zwischen Mann und Frau, auch erlöst ist. Deswegen hat Christus die Ehe zu einem Sakrament gemacht. Und die Ehe von zwei Getauften hat jetzt eine ganz besondere Würde. Deswegen ist der Anspruch an eine christliche Ehe auch besonders hoch natürlich. Das sind Dinge, die ganz menschlich von ihm gefordert sind, aber im Licht des Evangeliums besonders deutlich aufleuchten müssten. Dass eine christliche Ehe selbstverständlich geprägt sein muss von der Treue. Ja. Ich sage das immer, das lächeln immer nur die Brautpaare, denen man es erzählt wird, für sie das ein absurder Gedanke ist. Aber es könnte niemand heiraten, katholisch heiraten, wenn man sich noch so sehr darauf verständigt hätte, wir wollen eine offene Ehe führen, wir wollen einander nicht treu sein. Wir haben uns geeinigt. Nicht? Das geht nicht. Widerspricht dem Wesen der Ehe. Die Ehe muss treu sein. Die Ehe muss sozusagen sich auf eine Person beziehen. Ja? Die viel Ehe, die es sogar im Alten Testament noch gegeben hat, von den Patriarchen beschildert wird, war ein noch nicht Erkennen des Eigentlichen. Ja. Die Ehe ist auf eine Person, weil man sich vollständig hinschenken will. Und sie ist unauflöslich. Christus nimmt darin ja eindeutig Stellung. Das ist, erinnern Sie sich daran, was ich vorher gesagt habe zu anderen Dingen. Die Kirche kann nicht die Lehre sagen, wie sie will oder lernen, was sie will. Sie muss sich auf das beziehen, was Jesus sagt. Wird noch niemand erklären können, der propagiert, dass die Ehe nicht unauflöslich ist, wie er das in Übereinstimmung bringt mit dem, was er in Markus 10 lesen kann. Und Christus sagt, Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und den anderen heiratet, begeht Ehebruch. Ebenso eine Frau, die einen Mann aus der Ehe entlässt, begeht Ehebruch. Und einen anderen heiratet, begeht Ehebruch. Daran kann die Kirche nicht vorbei. Die Ehe ist unauflöslich. Und weil die Ehe etwas so Wichtiges ist, kann sie auch ein Zeichen sein für das, was sie geheiligt hat, nämlich endgültig, nämlich das, was Christus für die Welt getan hat. Christus hat uns erlöst, indem er uns, seine Kirche, als seine Braut angenommen hat und sich ganz in diese Braut verschenkt hat. Und die Ehe von Christen sollte eben genau dieses Geheimnis auch abbilden. Ja? Diese Liebe, diese Hingabe Christi zu seiner Braut und natürlich auch der Braut zu Christus. So kann man dann verstehen, was Paulus über die Ehe schreibt. Eine Lesung, die ich ganz, ganz selten bis jetzt gehört habe bei Hochzeiten, weil sie vielen sauer aufstößt, weil sie, glaube ich, sie nicht ganz verstehen. Und zwar möchte ich das kurz vorlesen. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 21, folgende über die christliche Familienordnung. Einer ordne sich dem anderen unter, in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Sie aber die Kirche, wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen auch die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Dann geht's weiter. Und viele denken, um Gottes Willen, das geht ja nicht. Die Frauen sollen ihren Männern gehorsam sein, das geht ja schon gar nicht. Wenn man genau hinschaut, beschreibt Paulus das Verhältnis Christi zu seiner Kirche. Und an dem sollen wir uns orientieren. Und er schreibt nicht den Männern, ihr Männer herrscht über eure Frauen, das Recht habt ihr, kommt nicht vor, sondern er schreibt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie die Kirche Christus. Das heißt, der Auftrag an die Frauen lautet, in ihrem Mann Christus zu sehen und ihn so zu behandeln wie Christus. Jetzt werden alle Ehepartner vielleicht wissen, dass die Männer nicht immer so sind wie Christus, sondern teilweise ihre Fehler haben. Aber man soll sie behandeln wie Christus. Als ob sie Christus wären, als ob sie so heilig wären und so liebevoll und so voller Hingabe. Und genau das spornt die Männer ja dann an. Und ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Kirche liebt, die ihr vor sich makellos erscheinen lässt, ohne Fehler, ohne Falten. Genau das ist das Geheimnis einer guten Ehe, dass der Mann seine Frau behandelt, wie Christus die Kirche behandelt, nämlich auch, als ob sie schon ganz heilig wäre. Es ist genau dasselbe in Wirklichkeit, nicht? Wie liebt Christus seine Kirche, indem er für sie stirbt, indem er ihr die Füße wäscht, wenn wir das letzte Abendmahl denken. Das so liebt Christus seine Kirche. Also auch das ein Dienen. Ja? Er beginnt ja damit, ordnet euch einander unter. Da geht es gar keinen Herrschaftskampf. Beide sollen sich jeweils dem anderen unterordnen. Aber eben auf diese Art, indem man den anderen heilig vor sich erscheinen lässt und nicht schaut, dass man irgendwie was zu mäkeln hat. Und da hast du den Fehler und da hast du den Fehler und man glaubt, da geht was voran, sondern umgekehrt. Heilig erscheinen lassen vor sich und ihn so behandeln und das spornt dann an. Nicht? Kein Mann wird irgendjemand schief anschauen, wenn er sagt, meine Frau ist die schönste Frau der Welt. Natürlich, recht hat er. Genauso soll er seine Frau auch sehen. Und genauso soll eine Frau sagen dürfen, mein Mann ist der beste Mann der Welt. Ja? Indem man den Ehepartner so behandelt, wird es vielleicht auch immer mehr. Weil man sich ein Beispiel nimmt an Christus und der Kirche. Da sieht man, wie das Geheimnis der Ehe sich wirklich eine direkte Anleihe nimmt an der Erlösung, die für die ganze Menschheit passiert ist. Und eben diese Liebe Christi zu der Kirche deutlich werden lässt. Wenn ein christliches Ehepaar anschaut, soll sich denken, ah, das ist also mit Liebe gemeint. Jetzt verstehe ich das. Ohne viele Worte, indem man die einfach sieht. Wie wird denn das Sakrament der Ehe gespendet? Üblicherweise und nicht zufällig im Rahmen der Heiligen Messe. Deswegen, weil es eben mit diesem Geheimnis der Lösung so eng verbunden ist. nur dann, wenn man merkt, dass jemand völlig fernstehend ist und eigentlich mit dem gar nichts anfangen kann, oder ein Teil noch ungetauft ist, also ist es oft im Rahmen des Wortgottesdienstes, aber eigentlich ist der richtige Ort, um das Sakrament eher zu empfangen, die Heilige Messe. Das Sakrament, und das ist einer der ganz, ganz wenigen Punkte, wo der Glaube der Ostkirche sich vom Glauben der Westkirche unterscheidet, die Ehe, so glaubt es die Westkirche, spenden sich die Eheleute einander. Der Mann spendet es der Frau, die Frau dem Mann. In der Ostkirche herrscht der Glaube vor, dass der Priester der Spender des Ehesakramentes ist. Man hat eine sehr elegante Lösung gefunden, ich sage, also immer wenn irgendwer ein Orthodoxer beteiligt ist, dann soll das ein Priester vorstellen. Soll es kein Diakon machen, sondern ein Priester. Dann gibt es keine Frage, wer auch immer dann ein Sakrament gespendet hat. Wie bei jedem Sakrament gibt es ein äußeres Zeichen, das eine innere Gnade bewirkt. Das ist ja die Definition des Sakramentes. Da findet etwas Äußerliches statt, so wie bei der Priesterweihe die Handauflegung und das Gebet. Ah, der Bischof hat die Hand aufgelegt und das Gebet gesprochen, der ist nun Priester geweiht, woran ich erkennen kann, dass eben was Übernatürliches geschieht. Was ist dieses äußere Zeichen bei einer Hochzeit? Es ist der Ehekonsens, dass zwei, Mann und Frau, eindeutig auch vor Zeugen sagen, dass sie einander zur Ehe nehmen wollen, mit den Dingen, die ich vorher genannt habe, dass sie einander treu sein wollen, Kinder annehmen wollen, unauflöslich bis zum Tod. Und weil eben das äußere Zeichen für das Sakrament der Ehe der Konsens ist, ist es etwas Rechtliches, weil ein Konsens ist eigentlich ein Vertrag. Das klingt sehr komisch, wenn man von Liebe spricht und dann von einem Vertrag, aber gerade weil das bei der Ehe so ist, dass der beide einstimmig etwas erklären, das ist ein Vertrag, ist die Ehe beschrieben mit sehr, sehr viel rechtlichen Dingen. Und da kommt es kirchenrechtlich, ist das die beliebteste Spielwiese für alle Kanoniker, also Kirchenrechtler, weil da kann man die tollsten Fälle konstruieren. Also die berühmteste Frage war bei meinem Theologiestudium, kann in einer Kirche, in der 5 Priester eingesperrt sind und sonst niemand das Sakrament der Ehe gültig gespendet werden? Natürlich ja, sonst wird man die Frage ja nicht stellen. Und zwar unter der Voraussetzung, dass einer der Ortspfarrer ist. Der darf nämlich der Ehe assistieren, also die Gelübde, also die Eheversprechen entgegennehmen. 2 sind die Trauzeugen, das wird auch noch leicht. Und 2 Priester heiraten in Vertretung der Eheleute, das geht nämlich auch. Also, und da gibt es auch viele, viele andere, viel lustigere Sachen. Vor allem, wenn es darum geht, wenn später festgestellt werden soll, ob eine Ehe überhaupt gültig war. Das sind die berühmten Fälle, von denen man immer wieder hört, wo Ehen annulliert werden. In der katholischen Kirche werden keine Ehen geschieden. Es gibt nur einen einzigen Fall, wo eine Ehe geschieden werden kann, kann ich gleich sagen. Ehen können aber annulliert werden, wenn man feststellt, zum Beispiel einer der beiden wollte ja gar nicht treu sein. Oder einer hat ausgeschlossen, wollte keine Kinder haben. Oder also die Dinge, die man eigentlich unterschreibt, dass nachgewiesen werden kann, dass der das nicht wirklich ernst gemeint hat. Das sind die Momente, wo festgestellt wird, der Willensakt war nicht echt, der Konsens, deswegen ist die Ehe ungültig. Deswegen muss man sich wahnsinnig bemühen um eine gute Ehevorbereitung. Die findet in der Pfarre statt oder bei Ehekursen, die findet aber vor allem, und das vergessen glaube ich viele, in der eigenen Familie statt. Die beste Ehevorbereitung ist, wenn man in der eigenen Familie schon Erfahrungen machen kann, bis hin zu Konflikten, wie die gelöst werden. Ja? Aber dass man dort lernt, das ist eigentlich das aller Schönste und Allerwesentlichste. Erst das Konzil von Trient, das war im 16. Jahrhundert, hat eine Formpflicht für Katholiken eingeführt. Das heißt, als Katholik muss man in der Kirche heiraten, damit es gültig ist. Das war vorher nicht so. Wenn 2 Getaufte geheiratet haben, war es ein Sakrament. Aber, und das ist eine sehr schöne Geschichte, nämlich auch schon ganz am Anfang ein sehr liebevoller Gedanke den Protestanten gegenüber, hat man gemerkt, man muss es irgendwie regeln, weil der Wildwuchs immer größer geworden ist. Und dann zum Beispiel die Evangelischen gesagt haben, für uns ist die Ehe gar kein Sakrament. Wir glauben nicht daran, dass es ein Sakrament ist. Und die Katholiken gesagt haben, wir glauben schon, dass es ein Sakrament ist. Und deswegen hat man gesagt, wir glauben, dass alle evangelischen Christen, die heiraten, gültig heiraten. Die leben nicht in Sünde zusammen. Aber für die Katholiken sagen wir, sie müssen es in der Kirche machen, damit wir es überprüfen können, ob sie wirklich unverheiratet sind und so weiter nicht. Luther hat gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding, da hat sie nicht weiter drum gekümmert. Also erst seitdem ist es unbedingt notwendig, in der Kirche auch zu heiraten, vor allem Priester. Aber auch davon kann man dispensiert werden. Es gibt Fälle, wo, weiß ich was, eine Familie derartig gegen die Kirche eingestellt ist, dass die Hochzeit nicht zustande kommen könnte. Es gibt die Möglichkeit, dass man am Standesamt gültig heiratet. Indem man vorher diese Fragen klärt mit einem Priester, unterschreibt und dann kriegt man eine Dispens und die Ehe am Standesamt ist gültig. Also auch das geht. Ja, muss aber vorher geklärt werden. Um das, die Frage noch zu beantworten, das ist schon ein bisschen eine. Es gibt einen einzigen Fall, wo eine katholisch gültig geschlossene Ehe auch geschieden werden kann. Was glaubt ihr, wo das sein könnte? Wann kann eine gültig geschlossene Ehe geschieden werden? Nämlich dann, wenn sie noch nicht ganz vollständig ist. Und da sieht man, wie ernst die Kirche auch die Leiblichkeit des Menschen nimmt. Eine gültig sakramental geschlossene Ehe, dann beide Sakramente der Ehe empfangen, die aber noch nicht vollzogen worden ist, die kann geschieden werden. Das ist eine echte Ehe, aber sie ist noch nicht vollständig. Und das ist der einzige Fall, wo die Kirche sich das Recht anmaßt, sagt, so eine Ehe kann noch geschieden werden. Das ist der Grund, warum in dynastischen Ehen der Vollzug der Ehe oft so wichtig war. Es hat auch sehr skurrile Formen angenommen, wo dann irgendwie Weisen des Hofstaates oft auch nur auf symbolische Art und Weise klargestellt worden ist, die Ehe ist vollzogen, kann nicht mehr geschieden werden. Nicht? Das hat oft nicht die Form gehabt, die man sich dann vorstellt, sondern hat bedeutet, dass man einfach beide Seiten, die Eheleute waren die unwichtigsten bei dieser ganzen Geschichte, beide Seiten, beide Familien, beide Reiche oder was ich was, gesagt haben, für uns ist klar, die Ehe ist vollzogen, wir werden sie nicht mehr in Frage stellen. Ja. Aber jetzt, was schöner ist, dass die Kirche sieht eben, wie wesentlich dieses Leibliche für etwas Übernatürliches auch ist, der Vollzug der Ehe. Was wirkt es jetzt? Was ist die Wirkung des Sakramentes? Wenn ich das Sakrament der Ehe empfangen habe, ist eine Wirklichkeit entstanden. Ich bin wirklich mit dem Ehepartner verbunden. Das ist etwas, was vorher nicht war. Und dieses Band ist unauflöslich bis zum Tod. Genauso wie bei der Priesterweihe bekomme ich auch durch das Sakrament der Ehe die Standesgnade geschenkt. Wer verheiratet ist, darf sicher sein, dass er die Gnade bekommt, eine gute Ehe zu führen. Deswegen, wenn man Probleme in der Ehe hat, muss man nicht überlegen, ob man sie löst, sondern nur wie man sie löst. Man darf in der größten Selbstverständlichkeit davon ausgehen, ich habe die Gnade geschenkt bekommen, die Gott mir gibt. Und die eheliche Liebe ist umfassend, das habe ich eh schon gesagt, nämlich beinhaltet den ganzen Menschen, seinen Leib, seinen Instinkt, sein Gefühl, es wird im Katechismus alles aufgesetzt, Affinität, seinen Geist, seinen Willen, ja, da alles das auf eine Person hingeordnet, der man sich ganz hinschenkt, durch die man sich eigentlich Gott hinschenken will. Das ist ja das Übernatürliche an der Ehe. Wer eine gute Ehe führt, der dient Gott in seinem Ehepartner. Ich habe das bei Braut, das darf ich nicht mehr so oft machen, weil dann kennen es schon die meisten, aber ich habe das immer wieder bei Brautansprachen gemacht, dass ich die Braut, die vor mir gesessen ist, gesagt hat, so, und jetzt schau mal nach rechts und du schon nach links, schaut sich in die Augen, und was seht ihr dort? Jetzt habt ihr ein mystisches Erlebnis, ihr könnt Gott sehen. Im Ehepartner darf man Gott erkennen. Ihm dient man. Dem Ehepartner zu dienen, heißt Gott zu dienen. So heilig ist es, was man auch alltäglich füreinander macht. Wichtig dabei ist allerdings, dass man sich für eine Person entscheidet, nicht für eine Idealvorstellung. Auch das sage ich meinem Brautpaar immer, dann grinsen sie nur. Nämlich, die Männer hoffen, dass ihre Frauen sich nicht verändern, sie verändern sich doch. Die Frauen hoffen, dass ihre Männer sich verändern, sie verändern sich nicht. Das Wesentliche dabei ist, dass man ein Fleisch wird. Mein Großvater hat das immer sehr beeindruckend gesagt, gerade im Moment zu der Hochzeit hat er nur noch wir gedacht. Nicht mehr du und ich. Was machst du, was mache ich? Wir. Das sind die Entscheidungen, die wir treffen. Was machen wir? Wir sind ein Fleisch. Wir sind ein Wesen, das sich jetzt durch die Welt bewegt. Gemeinsam entwickeln wir uns. Gemeinsam entscheiden wir auch. Jetzt darf man natürlich nicht blauäugig sein. Natürlich weiß man, dass es gescheiterte Ehen gibt. Ja. Und auch da, wir kommen immer wieder zum selben Thema zurück, kann die Kirche nicht sagen, was sie jetzt will. Oder was man, wo der Druck am größten ist. Das Wort Christi ist derartig eindeutig über die Unauflöslichkeit der Ehe, dass die Kirche sich nicht berechtigt fühlt, hier etwas anderes zu sagen. Aber, und das wird eben oft übersehen, und es gibt wirklich, wirklich unglaublich viele schöne Beispiele dafür, wenn eine Ehe gescheitert ist, gibt es für jeden eine Möglichkeit, einen ganz geraden Weg zu gehen. Nämlich aufrichtig sich dazu zu bekennen, zu der Situation, in der man steht, ob man geschieden ist oder auch selbst wenn man wieder verheiratet ist, und sich trotzdem an die Lehre der Kirche zu halten. Ich kenne Leute, habe das schon öfter erzählt, die sind auch wieder verheiratet oder haben einen Geschiedenen geheiratet und ganz bewusst teilweise Leute jeden Tag in die Messe gehen. Sagen, ich weiß, ich will nicht ungehorsam sein, ich empfange nicht die heilige Kommunion, ich weiß, dass das geht nicht, aber ich lebe das, was ich leben kann, lebe ich. Und sind ein unglaubliches Vorbild. Das ist toll zu sehen, wie es oft ausstrahlt, wenn jemand da so eindeutig lebt auf anderen und oft ein Vorbild auch ist für Ehepaare dann und so weiter. Also dieser gerade Weg, das propagiert die Kirche, nur nicht sich irgendwie herumzuschlängeln. Das bringt wenig Gnaden, oder das kann sogar ins Gegenteil umschlagen. Was die Kirche auch immer als Möglichkeit gesehen hat für jemanden, der in einer nicht sakramentalen Ehe lebt, weil er zum Beispiel wieder verheiratet geschieden ist, oft ab einem gewissen Alter, dass man auch enthaltsam leben kann, wie Bruder und Schwester miteinander leben kann und dann auch die Möglichkeit hat, wieder die Sakramente zu empfangen. Auch das gibt es, kommt vor. Ja. Auch ein schöner, ein ganz gerader Weg. Ja. Das Wesentliche der Kirche ist, das Wesentliche der Ehe ist auch, dass sie Hauskirche ist. Ich habe vorher über den Priester gesagt, dass der Priester die Kirche auch darstellt, im Namen der Kirche spricht. Gewisserweise kann man das auch von einer Familie sagen. In einer Familie findet Kirche statt. Es verwirklicht sich dort die Kirche Gottes, weil in dieser Familie gebetet wird. Die Eltern einen wirklich auch priesterlichen Dienst erfüllen, wenn sie die ersten Verkünder des Glaubens an ihre Kinder sind. Und ich glaube, dass das eines der großen Probleme ist, die die Kirche im Moment hat, dass das zu wenig stattfindet. Dass die Eltern diese Aufgabe auch wirklich wahrnehmen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich einmal Erstkommunionkinder gefragt habe, wann sie das erste Mal von Gott erfahren haben. Und das Antwort bekommen in der Schule. Die haben 6 Jahre lang nichts von Gott gehört. Kein gutes Zeugnis für christliche Familien. Ja. Wie schön ist das, wenn man Gott verkündet bekommt von den eigenen Eltern. Ja. So findet Hauskirche statt. Zum Abschluss gibt es auch im Katechismus noch einen kurzen Abschnitt über die sogenannten Sakramentalien. Das möchte ich jetzt auch noch behandeln. Die Sakramentalien sind äußerlich sehr ähnlich wie die Sakramente. Wieder ein äußeres Zeichen, dass in innere Gnade bewirkt sind, aber keine Sakramente. Sollen aber helfen, dass man sich auf die Sakramente vorbereitet. Soll einem hinführen zu diesen Dingen. Und zwar beinhaltet die sogenannten Sakramentalien immer eine Heiligung von Ämtern, Lebensständen, Umständen oder Gebrauch von Gegenständen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber es wird gleich klarer werden, wenn ich sage, worum es da geht. Sakramentalien sind zum Beispiel eine Abtweihe oder eine Äbtissinnenweihe. Oder es gibt auch eine Jungfrauenweihe oder eine Witwenweihe, ja, wenn man im Witwenstand ganz für Gott leben will. So wie so den Blasiussegen oder das Aschenkreuz, das sind Sakramentalien. Ja. Immer was Äußeres, was passiert war, aber innerlich etwas ausgedrückt werden soll und innerlich auch etwas stattfinden soll. Es gibt die Weihen, aber auch sogar für Gegenstände. Beispielsweise werden Glocken geweiht oder ein Orgel in der Kirche wird geweiht und es werden Dinge gesegnet, ja, bis hin zu Autos. Ich weiß nicht, ob jeder bewusst ist, was der Unterschied zwischen einer Weihe und einer Segnung ist. Durch eine Weihe wird etwas vollständig in den Dienst Gottes genommen, deswegen wird ein Orgel geweiht. Gesegnet wird ein Alltagsgegenstand, den ich noch anders verwende, ein Auto. Ja. So ein Sakramentalie ist auch der sogenannte Exorzismus, der allerdings eigentlich nur von ganz bestimmt beauftragten Priestern überhaupt durchgeführt werden kann, aber wo es auch äußere Riten gibt, die etwas Inneres bewirken sollen. Sakramentalien werden teilweise auch von Laien gespendet, also der elterliche Segen, ja. Oder der Tischsegen, den man bei Tisch spricht, das ist eine Sakramentalie auch. Ja. Nur was Äußeres, sagt, es passiert wirklich etwas. Bis hin zum Abschluss christlichen Lebens hat einen eigenen kurzen Absatz noch im Katechismus, das christliche Begräbnis, das wurde immer schon sehr ernst genommen, gibt es auch in allen Kulturen eigentlich weite, große, ausgefächerte Bräuche. Das christliche Begräbnis hat eigentlich drei wesentliche Punkte, die davon kommen, dass sie auch an drei Orten eigentlich stattfinden, in der Vollform, wir schaffen es selten. Nämlich in dem Sterbehaus, in der Kirche und auf dem Friedhof. Was beinhaltet das? Das kann man natürlich dann anders auch machen. Dass man zuerst einmal die Hinterbliebenen tröstet. Ja, das gehört wesentlich zu einem Begräbnis dazu. In der Kirche dann aber normalerweise die Eucharistie feiert, die Erlösung annimmt. Ja, so jetzt geschieht das, worauf wir gehofft haben für diesen Verstorbenen. Christus erlöst ihn am Kreuz, um dann schließlich am Friedhof die Verabschiedung vorzunehmen, einen Menschen auch wirklich loszulassen, der Mensch braucht das, um ihn aber Christus zu übergeben. Also alle, die, werden alle sein, die hier sind, nämlich haben, die schon erlebt haben, wie es ist, wenn man einen lieben Menschen verliert, das Begräbnis funktioniert wirklich. Ein Begräbnis ist wirklich etwas, wo etwas passiert, und nach ist es anders als vorher, ja, weil ich diesen äußeren Ritus brauche. Also das ist ein Beispiel auch dafür, dass es in der katholischen Tradition einfach sehr, sehr viele Dinge gibt, die äußerlich stattfinden, die sollten wir sehr wertschätzen, weil es sozusagen Hilfe sind und dann wirklich auch was Inneres bewirken können.